Auf die Gefahr hin, mich zu doppeln, stelle ich euch die gleiche Frage, die ich euch vergangene Woche gestellt habe. Wir haben jetzt nur noch zwei Teams, die Championship-Game-Teilnehmer des ELF-Finals 2025 stehen fest. Christian mir gegenüber, Christoph zu meiner Rechten. Sind es die Teams, die wir uns erhofft hatten? Die Stuttgart Surge spielen zu Hause in der MHP Arena am Sonntag gegen die Vienna Vikings um den Titel der European League of Football.
Wo spielen sie?
In der MHP Arena.
Daheim.
Herzlich willkommen.
Daheim.
Mathis Oberbach.
Hallo, du bist Mathis.
Wunderschöne Moderation.
9. Folge. RAN Football Sideline Report. Die letzte Preview-Folge dieser Saison. Weil wir nur noch bis zu anderer Meinung.
Ich habe mich nur gefragt, was eine Preview-Folge ist.
Ja. Ja,
naja,
eigentlich, dass wir
vom Championship Game oder
zum Beispiel?
Ja. Ja, genau. Wir waren immer Previews auf das, was am Wochenende kommt.
Naja, also wir haben auch immer recht viel gelabert über das, was hinter uns liegt.
Nächste Woche werden wir nicht mehr darüber sprechen, was vor uns liegt. Nächste Woche werden wir nur noch darüber sprechen, was hinter uns liegt. Wollen wir darüber sprechen?
Das ist halt ein Teasing. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er da schon mal in den Urlaubsplan geguckt hat in der RAN-Sportredaktion, aber okay. Gut, du warst ja die letzten Wochen auch nicht da, lieber Christian. Deshalb, dein Urlaubsplan hat schon früher begonnen. Beantworte doch mal Mathis seine Frage.
Ich finde ja. Ich gebe dir ungern Props, Mathis. Aber zu Beginn dieser Saison haben wir an unserem Whiteboard in der Redaktion alle unsere Tipps fürs Championship. Du hast es sogar fotografiert. Ja, sogar. Okay, guck, deswegen gebe ich ihm so ungern Props. Mathis blendet gerade, falls ihr den Videopodcast schaut, dann könnt ihr es auch sehen, blendet dieses Bild, von dem ich gesprochen habe, gerade ein. Wir haben unsere Tipps abgegeben fürs Championship Game und zwei Menschen sind noch im Rennen. Shoutout an dieser Stelle an unseren Kommentatoren Franz Büchner, der ebenfalls die Surge und die Vikings sowie Mathis ins Championship Game gewotet hat.
Ja. Komischerweise hat er sonst, seitdem er hier in diesem Podcast zur Öffentlichkeit spricht, relativ selten daran gedacht, was er da an die Wand geschrieben hat, habe ich den Eindruck.
Ja, die Search waren bei ihm gar nicht so hoch im Kurs die ganze Saison über. Oder, Mathis?
Das war...
Wie siehst du es, Christoph?
Ja, ihr seht ja, ich habe es nicht geschafft, da dran zu schreiben, wie so häufig, da ich mir vorm Handeln erst Gedanken machen möchte. Und ich habe mir nicht geschafft, vorher Gedanken zu machen. Ich bin sehr glücklich damit, weil beide Teams sehr zugänglich sind und in den letzten zwei Jahren auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber sehr tragische Geschichten hatten. Beide haben im Finale verloren, dann haben sie jeweils mal im Halbfinale verloren. Head Coaches kennen sich, ich mag sowas, sowas kickt mich. Und gleichwohl möchte ich noch sagen, dass Nordic Storm, die kriegen von mir noch einen Daumen hoch für eine Premierensaison und vor allen Dingen für die großen Zweifel, die Mathis immer an ihnen geäußert hat, waren die einfach trotz widriger Umstände, also Jadrian Clark Mitte des zweiten Quarters schon verletzt, waren die einfach bockstark in diesem Game und waren sehr nah dran.
Weil du eine der wichtigsten Personen in dieser Sendergruppe bist und gleich schon zum nächsten Termin los musst, wollen wir uns zunächst mit dem Spiel vom Sonntag beschäftigen. Bevor wir darüber sprechen, was auch heute schon und was die nächsten Tage innerhalb der Redaktion noch für den kommenden Sonntag geplant wird, lass uns doch nochmal darauf blicken, wie es dazu gekommen ist. Vor allem, wie es dazu gekommen ist, dass das Stuttgarter Team, die Surge, am Sonntag quasi zu Hause, also kurz vor der eigenen Haustür in der MHP-Arena des Vereins für Ballsport Stuttgart, das Championship-Game austragen darf. Mhm. Auch wenn sie als Gast gelistet sind, was interessant ist, also sie werden in der Visitors-Kabine sich umziehen müssen, aber sie dürfen dabei sein. Du warst am Sonntag als Moderator und Feldreporter unten. Du warst zwar in der Münchner Seitenlinie, du hast aber hinterher noch mit den Stuttgartern gesprochen. Was für einen Eindruck haben sie auf dich gemacht? Immer noch fokussiert oder dann final doch mal das, was ich vor ein, zwei Wochen vermutete, dieses endlich München geschlagen.
Hey, guck mal, da habe ich wahrscheinlich schon erzählt, dass nicht nur diese endlich München nicht schlagen, sondern endlich müssen wir diese, wir erreichen das Finale zu Hause Sachen nicht mehr hören, dass das Thema war. Ja. Aber das war Thema. Also ich habe vor allen Dingen den letzten Huddle von John Newman mit einem halben Ohr lauschen dürfen. Und
spioniert bedeutet absolut, das.
Ein bisschen spioniert. Und da kam genau der zur Sprache. Also ich glaube, die Last auf den Schultern war groß. Mhm. Und zwar, weil natürlich auch der eigene Anspruch sehr groß ist und dieses Regime im Sinne von Quarterback, Coaches etc., seitdem die da sind, für sich selber unter Wert gelaufen sind, weil die kannten nur Siegen. Die waren vorher die Schwäbischer Unicorns und die haben halt immer gewonnen. Und deshalb war die Last in diesem Jahr gefühlt noch ein bisschen größer mit dem Finale zu Hause, was wir so denken, hey, das ist cool, das ist ein Ansporn, ist es auch, aber haben sie sich schon eine Menge Gedanken drum gemacht. Deshalb wirkte es noch nicht gelöst, sondern eher so fast schon verbissen auch, oh, endlich ist diese Sache weg, aber das ist nicht das, was wir wollen. Und da bin ich sehr gespannt.
27-13, sie haben es fertiggebracht, 4 Touchdowns zu erzielen, in jedem Viertel einen, also sie waren über das gesamte Spiel konstant, es waren keine kurzen Sprints, sondern es war im Grunde ein 60 Minuten langer Marathon und sie haben eben auch nur 13 Punkte zugelassen. Ja. Waren sie das klar bessere Team, waren sie dominant?
Es war fast grotesk, wie viel besser sie waren. Auch wenn es am Ende dann sogar noch ein bisschen spannend war. Also klar war Two-Possession-Game, aber man hatte den Eindruck, hey, im vierten Quarter, München glaubt zumindest immer noch an sich, aber Stuttgart war grotesk viel besser und vor allen Dingen wegen der Defense. Also wir alle wussten, Russell Tabor, oder wir sagen immer, Russell Tabor ist gut. Ich habe mit ein paar Fans nach dem Spiel gesprochen, die meinten, ah, bei München, die sind zwar gut, aber der Quarterback, der ist einfach schlecht. So, das kommt für so einen Fan im Stadion scheinbar rüber. Und ich fand, dass er trotzdem wieder gut war, auch wenn Passing-mäßig nur knapp über 100 Yards möglich waren. Aber die Stuttgarter Defense hat es geschafft, Tabor im Rahmen des Möglichen unter Kontrolle zu halten und Justin Rodney, den besten Running Back der Liga, bei 9 Attempts zu halten. Und er hatte 3,5 Yards im Schnitt. Also er war inexistent. Das ist einfach beeindruckend. Und dann war München einfach am Ende mindestens einen oder zwei Spieler kurz zu wenig talentiert in der Offensive. Und die O-Line hatte einen richtig, richtig schlechten Tag. Man kann es nicht anders sagen. Russell Tabor war nicht nur immer auf der Flucht, sondern eigentlich war er immer schon erreicht und hat dann noch
8-mal
gesackt. Aber gefühlt hätten es 16 sein müssen, wenn er nicht so gut wäre und teilweise ein bisschen wie in Matrix, wenn Agent Smith zuerst, oder nee, Neo, stimmt, Neo hält die Kugeln an. Wenn Neo die Kugeln anhält, wenn sie auf ihn zufliegen, so war das manchmal bei Russell Tabor. Der Lachmann kommt auf ihn zu, er macht so und Lachmann geht ins Leere.
17 Mal gelaufen für 108 Yards und 2 Touchdowns. Russell Tabor hatte nur unwesentlich mehr Passing Yards und das war der gesamte Fokus. Christian, wir bespringen dich an dieser Stelle so ein klein wenig, weil du ja nicht Teil der Sendungen warst.
weil er sich betrunken hat.
Darf ich noch eine Sache einwerfen zu diesen 8-6? Mich würde es echt interessieren, wie hoch die Siegquote zum Beispiel in der NFL von Teams ist, deren Quarterback 8-mal gesackt wird in einem Spiel. Da kann man ja nicht Football spielen. Also
schwierig.
Die
Zahl habe ich gerade nicht.
Ja.
Weil habe ich die Grafik hier? Nee, das ist die andere Grafik. Drive. Das Spiel war da noch nicht entschieden, aber weil sie zu lang gebraucht haben und dann gab es einen Turnover und Downs, war es danach dann quasi entschieden. Incomplete Pass, Tabor Run, Pass auf Marvin Rutsch, Pass auf Stadler, gesackt, nochmal ein Pass, Incompletion, noch ein Lauf, gesackt, noch ein Lauf, gesackt und eine Incompletion. Also es ging natürlich dann zum Schluss nur noch über ihn, was verständlich ist, weil das Laufspiel über den Running Back eben einfach, wenn du 2 Scores zurücklegst und noch 3 Minuten auf der Uhr hast, nicht mehr so praktikabel ist. Aber es war ja nicht nur der letzte Drive, sondern es war das gesamte Spiel über. Ich hatte das Gefühl, dass Malik Stanley ein bisschen, wie sagt man, böse Miene zu gutem Spiel gemacht hat. Der schien auf mich an der Seitenlinie, ich habe teilweise neben dir gestanden unten, der schien nicht komplett abwesend mental, aber er schien jetzt im Nachhinein schlau zu sagen, als hätte er gewusst, das Passspiel kann heute nicht mithalten.
Und es lag daran, so ich verrate euch nicht, was war, aber er war verletzt. Also er war alle sind verletzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Auch das sagen uns die Coaches immer, aber ich habe dann erfahren, dass er wirklich, er war nicht ganz fit. Ja.
Von Stanley sprichst du jetzt.
Mhm, genau.
Der schon seit einer ganzen Weile verletzt war. Ich weiß, nach dem Spiel gegen Stuttgart schon hatte er stark gehumpelt. Das war Woche 8,
9 oder so. Du hast recht, genau. Das war in dem Spiel so, als er wieder auch richtig aufgebrochen
ist. Ich meine schon, ja. Was bleibt, ganz kurz noch, vielleicht, was bleibt für München nach der Saison, bevor wir uns mit Stuttgart mehr beschäftigen?
Naja, sie haben besser abgeschnitten als die ersten beiden Jahre. In den ersten Jahren, im ersten Jahr haben sie knapp die Playoffs verpasst, im zweiten Jahr sind sie in die erste Runde eingezogen und dieses mussten Jahr hatten sie, mussten in Paris auswärts in der Wildcard-Runde ran, sind direkt ausgeschieden, zwar unglücklich. Und dieses Jahr sind sie immerhin, also sie waren in der Regular Season eins der Top 2 Teams. Ja. Und das ist bemerkenswert. Also für eine Franchise im dritten Jahr, die jetzt in der Offensive, einer von euch hat es gerade gesagt, Icke, sie waren ein bisschen Talent short. Also dafür, dass sie nicht diese krassen Deutschen, also Okonkwo und Rutsch, die sind gut, don't get me wrong, die sind wirklich, wirklich gut. Aber sie haben nicht diesen Louis Geier-Type Difference Maker oder Justus Selig. Und dafür haben sie sich gut geschlagen.
Ja. Absolut, absolut.
Und es war eine andere Mentalität, die man gesehen hat bei dem Team, was in den ersten beiden Jahren nicht funktionierte, enge Spiele und gegen gute Teams zu gewinnen oder zumindest konstant zu gewinnen, hat eben in diesem Jahr funktioniert. Würdet ihr mit Tabor weitermachen?
Also das Selbstfeedback der Beteiligten war, sie machen mit Taylor weiter und sie sind sehr glücklich, wo sie waren, weil sie wissen, dass sie noch so jung sind, dass es jedes Jahr nur besser werden kann. Oder besser, nicht besser werden kann, sondern besser sein wird. Einfach weil der Alterungsprozess ein Jahr draufschreibt. Mich würde noch interessieren, nach jetzt so drei, ja, dazwischen war noch das Köln-Spiel und das Infronas-Spiel. Also, aber trotzdem, sag mal, drei wichtigen Spielen für Stuttgart. Paris, Madrid, jetzt München, also Paris Regular Season noch. Madrid, München, jetzt Playoffs. Bist du ein bisschen mehr überzeugt von denen? Du warst direkt am Spielfeld dran, konntest das sehen. Haben sie dich ein bisschen überzeugt?
München?
Nee, Stuttgart in München. Mit ihrem Auftritt.
Stuttgart hat mich mehr überzeugt, genau.
Ja. Okay.
Also bei München ist schwierig zu sagen. Also gerade von der Seitenlinie siehst du ja überhaupt nichts, was wirklich passiert auf dem Feld, gefühlt. Die Interception von Tabor zum Beispiel, war ich überzeugt, dass es ein False Start, ein Offsides war von Stuttgart, was es nicht war. Bei München hatte ich hinterher gesagt, ganz früh das Gefühl, dass das nicht reichen würde in diesem Spiel. Und auch zwischendurch war wieder ein, zwei Mal das Gefühl, jetzt kommen sie nochmal zurück, weil Tabor irgendwie einen kleinen Lauf hat. Er hat, glaube ich, einen 19-Yard-Lauf bei einem 4. und 9 am Ende noch gehabt in diesem letzten Drive. Aber es wirkte unrund die ganze Zeit. Es wirkte dadurch, dass das Laufspiel so wenig funktionierte und sie es nur immer mal wieder geschafft haben, Stuttgart aufzuhalten, nicht konstant, wirkte es wie, als wären sie die ganze Zeit jemandem hinterhergelaufen, der schneller ist als sie. Von daher, ich weiß nicht, ob es an Tabor liegt, ob er vielleicht verletzt war oder ob zum Beispiel Stanley durch seine Verletzung eben wirklich gefehlt hat oder in der Offensive Line oder das Playcalling. Es fehlte was an diesem Nachmittag.
Okay, das ist jetzt aber wieder sehr München fokussiert.
Genau.
Ja. Also die Frage war ja, gibst du Stuttgart jetzt die Props quasi? Hast du Stuttgart
gefragt? Ja, ich habe sogar nachgefragt, ne?
Ja, genau. Und zwar so wie, aber ich will über München reden.
Ja, genau. Und Entschuldige. Bei dir waren sie am Power-Ranking oftmals hinter München. Und jetzt
sind sie
immer noch. Ist halt quasi die Frage, siehst du Stuttgart jetzt als Top-2-Team? Oder ist, also weißt, was müssen sie noch machen? Weil jetzt hatten sie, in der Regular Season verstehe ich das, sie haben das zweite Spiel gegen München verloren.
Ja.
Deswegen kann man sagen, okay, das ist so. Aber haben sie dich jetzt mit diesem starken Schedule, den sie jetzt gespielt hatten, Madrid,
wer war es noch? Paris war noch.
Paris, genau. Paris, Madrid
und München.
München, haben sie dich jetzt überzeugt? Das war die Frage quasi.
Und an seinem Grinsen? Ja, an seinem Grinsen sehen wir, nein, sie sind immer noch bei mir.
Ist ja auch ein faires Assessment. Ja, also,
ich habe das so Gefühl, dass wir hier nicht zu dritt podcasten, sondern 2-1.
Nein.
Doch. Ich schneide den Zwischenteil alles raus. Um auf deine Frage zu antworten, Christoph. Ja, Stuttgart hat mich überzeugt in diesem Spiel. Natürlich sind sie ein Top-2-Team und nicht nur, weil sie jetzt im Finale stehen, sondern weil sie genau so gespielt haben, wie wir auch vergangene Woche schon gesagt hatten. Die haben das im Hinterkopf. Die wollen gegen München dieses Spiel gewinnen. Und sie haben aber in diesem Spiel so konzentriert gespielt, wie als wäre es doch nur ein Spiel gewesen. Mhm. Und nicht mit, wir müssen ins Finale oder ins Championship-Game kommen zu Hause, sondern sie waren über 60 Minuten komplett das bessere Team. Und sie wären auch noch deutlicher vorne gewesen, wenn Riley Hennessy nicht, ich glaube, von der 1 oder 2 eine Interception geworfen hätte. Also es war sogar noch knapper, das Spiel vom Score her, als es hätte sein können oder sein sollen. Und ganz ehrlich, es wäre noch viel deutlicher gewesen, wenn nicht Russell Tabor da gewesen wäre. Der hätte mit manchen seiner Läufen, die er gezeigt hat, hätte es die nicht gegeben, wäre es noch kompletter entgleist. Also Stuttgart war klar besser.
Also ich halte fest, er überlegt, Stuttgart vielleicht im Power Ranking vor München zu setzen. Aber eine Sache bleibt bei ihm sicher. Riley Hennessy hat wieder vor der Endzone einen Fehler gemacht. Also der Zweifel, der ist bei Mattes immer noch sehr, sehr groß. Dann würde ich doch direkt mal, wenn du nichts mehr dazu hast.
Oh, zu dem Spiel? Aha. Ja, da muss ich leider noch was loswerden, weil ich wollte eigentlich, wir machen das chronologisch. Ja, ich auch. Ich hatte gehofft, wir machen das chronologisch, weil ich wollte euch erst meinen großen Siegeszug ganz am Ende dieses Podcasts fahren. Aber natürlich muss ich noch mal hervorheben, dass mein Hot Take ja war, dass Michael Harley Jr. der beste Mann auf diesem Feld ist von allen 22, die zeitgleich auf dem Feld stehen. Ich weiß, dass es mehr sind. Und dass er dieses Spiel entscheiden wird. Und dann mache ich dieses Spiel an und komme gerade ins Postgame-Interview. Und wen sehe ich da? Wen erblickt
meine Augen? Deine zwei Lieblinge auf diesem Feld.
Michael Harley Jr. und Icke Seite an Seite. Und Icke hat ein wunderbares Interview mit ihm geführt, was wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen. Der Einstieg ist ein bisschen holprig, aber
ich
würde ein bisschen länger das laufen lassen, einfach weil er danach noch ein paar gute Dinge gesagt hat.
With me is our man of the match, Michael Harley Jr. Congratulations. Are you a man of God?
Yes, man. Yes, sir. I'm a man of God. Yes, sir.
Tell us, what does helped you God, or how does God help you in that match to be that good?
I mean, God is everything, man. Without God, I won't be here. Without God, I wouldn't have the opportunity to be here. You know what I'm saying? I'm a man of the match, but all the glory goes to God. And like my mom say, I play for the audience of one, and that's all for God.
So you had 144 yards, 9 catches, a touchdown. You had more receiving yards than they had passing yards. How do you been that good today?
Oh, I just tweaked out. I blacked out. But it's all good, though, man. We got one more game left, so we just got to go out and execute and bring it home.
You joined that team during the season, so... How important is that for you playing that final at home?
Bro, it's so important. My main objective, my main goal was to bring it home. You can ask any player. I don't care about the finances, the money, how much they pay. I just know a lot of guys that grew up in Stuttgart, played soccer at that field, MHP Arena. And it means a lot to them. So it's really not about me, man. It's about them. So that's why I'm out here risking my life, you know, sacrificing everything, put out on the line to bring it home.
It's not about me, it's about them. Was für ein Teammate. Und er ist jetzt dein Bro, Icke. Glückwunsch dazu.
Von Ma'am zu Sir zu Bro.
Was für eine Entwicklung in einem Interview. Nee, aber das ist für mich, der Typ ist so ein Role Model von Teammate in meinen Augen. Ass krass. Der war vor dem Wildcard-Spiel.
Korrekt.
War ja noch drüben in den USA. Icke, du kannst das genauer wiedergeben als ich.
Ja.
Ich habe die Info ja von dir.
Ja, also, okay. Er war bei den Minnesota Vikings und Informationslagen sind unterschiedlich, aber also er war dort, die Information stimmt. Er hat ein Workout gehabt, die Information stimmt auch. Ob und was jetzt passiert wäre, ist nicht ganz klar, weil wir nicht die Chance hatten, mit ihm wirklich darüber face-to-face zu sprechen. Und ihr wisst jetzt selber, wie es ist. Teams wollen Informationen manchmal auch ein bisschen bei sich behalten. Vielleicht hatte er ein Angebot, beim letzten Preseason-Spiel dabei zu sein und hat gesagt, nee, wenn es nur die Offer ist, dass ich dabei sein kann und nicht mal weiß, dass ich spiele, dann gehe ich lieber zurück nach Stuttgart und spiele da mit meinen Jungs das Wildcard-Game. Einfach, weil es die schönere Geschichte ist, von denen, die ich gehört habe, sage ich, das ist die Geschichte. Und Mann, was hat er für die geliefert? In beiden Spielen ist er ein Difference Maker gewesen. Ja.
Vor einigen Wochen bei München gegen Madrid, als Luis Geier unser Experte war, da habe ich ihn darauf angesprochen, dass mir auffällt, dass wenn Stuttgart einen Touchdown erzielt und es nicht Harley ist, der ihn fängt oder er läuft, dass Harley trotzdem einer von denen ist, die hingeht zu den dann ja in der Regel deutschen Spielern oder Homegrowns, und mit ihnen jubelt, was nicht jeder US-Amerikaner macht. Und manche US-Amerikaner machen es nicht mal, wenn sie selber den Touchdown erzielen und die anderen zu ihnen kommen. Dann machen sie ihren TikTok-Tanz.
Ich bin besser als ihr. Ja.
Ach, krass.
Ich kenne ihn natürlich genauso wenig wie wir alle, aber er wirkt tatsächlich wie jemand, der hat sich den Namen des Stadions in Stuttgart gemerkt. Und ich muss immer noch wieder überlegen.
Stimmt,
und wir sprechen seit einem Jahr darüber, dass in der MHP-Arena gespielt wird am Sonntag.
Ich glaube, seine Teammates hat er aber ein bisschen missverstanden.
Das würde ich auch beim US-amerikanischen Import würde ich auch erzählen. Ich habe da Fußball gespielt auf dem Platz. Mach mal 144, 9 und 1 für mich gegen München, weil ich muss da unbedingt wieder hin.
Du hast, um dich zu paraphrasieren, noch Moa zu tun heute.
Ja, ich lass mich nicht rausbitten. Guck mal, ich habe einen Termin mit dem Chef, falls der hier vor der Wand steht, der weiß ja, oder vor der Glasscheibe steht, weiß ich, dass ich raus muss. Ansonsten schlabber ich noch 2 Minuten.
Wird noch geschlabbert.
Ja,
ja. Ja, das war alles, was ich noch zum Stuttgart-Spiel loswerden wollte. Einfach, man hat mal wieder gesehen, dass meine Takes zu der ELF was? Einfach sehr gut informiert und einfach überragend sind. Mattes blendet gerade wieder die Grafik. Ich habe Search tatsächlich ins Championship-Game getippt vor der Saison und ich habe sogar getippt, dass sie gewinnen. Mattes hat die Vienna Vikings als Sieger des Championship-Games getippt. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, wenn Search das Championship-Game gewinnt, ist mein Tipp richtiger als deiner, Mattes. Was sagst du als neutraler Beobachter?
dass ich gerade nicht zugehört habe. Also wirklich nicht, weil ich wirklich beim Lesen gesehen habe.
Nein, nicht jetzt ablenken. Ich mache erst das eine Thema.
Also meine Frage.
Deine Tipps sind besser, sag nochmal.
Wenn Surge gewinnt, ja. Ich bin der Dritte von oben, wenn ich habe Surge gegen Fire im Finale getippt, aber Surge als Champion, ja. Ob mein Tipp dann richtiger ist als der von Mattes, der ja die Vikings ja, als Champion getippt hat.
Natürlich ist das richtig. Also richtiger vor allen Dingen. Darum geht es ja hier in diesem Podcast. Hier geht es ja nicht um richtig und falsch, sondern
gibt's
um richtiger und falscher. Und Mattes ist häufig falscher. Vor allen Dingen in den letzten 2, 3 Wochen, wenn es in die Crunch-Time ging, in die Playoffs, wer ist wie zu bewerten. Da würde ich sagen, ist Christian, wie er gerade gesagt hat, besser informiert, weil er mich fragen kann. Die Hot Informations von der Sideline Report. Und er macht dann die besseren Takes.
Falscher sind wir alle gut im Falscher sein.
Wir werden an der Stelle noch einmal kurz einblenden, was Louis Geier für einen brillanten Catch ausgepackt hat. Und dann aber möchte ich auch noch mal kurz sprechen über den Mann, der vor 2 Jahren und vor 1 Jahr seine Football-Karriere eigentlich schon beenden wollte. Denn du hast vorhin in unserem, und auch da zitiere ich richtig, Editorial-Meeting gesagt, dass Stuttgart Search Quarterback Riley Hennessy in den Jungbrunnen gefallen ist. 9 Carries für 32 Yards, ließ sich natürlich nicht brillant, aber er läuft eben wie absolut. Jemand, der
wie ein junger Gott.
Eigentlich deutlich mehr läuft, ja genau. Und 2 Touchdowns dazu 21 von 29 für 240 Yards und noch einen Touchdown. Was wird das am Sonntag für Riley Hennessy? Wird das die Fahrt in den Sonnenuntergang mit einem Ring? Wird das sein Meisterstück?
Tja, es wird auf jeden Fall tränenreich. Das ist meine These.
Okay, ab 14:30 auf Pro7 und Join.
Ohne Wenn und Abo, Join. Könnt ihr abschließend, kostet keine Kohle.
Das mit dem Tränenreich ist natürlich eine Anspielung auf die vergangenen beiden Championship Games, wo jeweils letztes Jahr die Vikings und vor 2 Jahren Stuttgart Search verloren haben. Und da sind Tränen geflossen. Und die werdet ihr am Sonntag in der Sendung hoffentlich auch nochmal sehen.
Und die gibt es auf jeden Fall bei Riley Hennessy, weil Sieg oder Niederlage, ich weiß, da stecken so viele Emotionen drin.
Ja, glaube ich auch.
Ja, so kann man natürlich nicht falsch liegen mit seinen Hot Takes, wenn man einfach sagt, ja, irgendjemand wird weinen.
Weint Riley Hennessy, ja oder nein? Ich bin auch bei ja.
War nicht meine Frage.
Aber beantworte sie doch trotzdem.
Nein.
Okay. Ihr merkt's, Mattes ist hier der eisige, dabei ist mir gleich auf die Zunge, eisige. Der eisige Charakter, der da keine Emotionen zeigen will. Wird Mattes weinen. Margaret
Thatcher.
Ja. Oh. Wird Mattes weinen
beim Championship-Game. Ihr werdet es nur rausfinden, wenn ihr es einschaltet.
Ohne Wenn und Abo.
Ich meine jedes Mal, wenn wir hier die Aufnahme sehen. Ich würde jetzt
ganz
gerne wissen, was du von Riley Hennessy für Sonntag denkst. Überfordert dich die Frage?
Nee, gar nicht. Ich habe ein bisschen Sorge, dass diese große Emotionalität, die für die gesamten Search da drin steckt, dass sie denn lähmen könnte. Und wir hatten diesen gelähmten Zustand gegen Madrid. Da hat es bis Ende des 2. Quarters gedauert, dass sie so richtig ins Rollen gekommen sind. Die nehmen sich halt wahnsinnig viel vor und die wollen, also die Pflicht ist ja nicht da. Auch seitdem sie eben Riley Hennessy und Jordan Newman haben, die Pflicht ist ja nicht da, Champion zu werden. Das kann man sich zwar selber vornehmen, aber ich habe den Eindruck, dass sie für sich den Eindruck gewonnen haben, sie müssen das jetzt schaffen. Und natürlich könnte das auch daran liegen, dass vielleicht nach 3 Jahren irgendwann eine Reise endet und Spieler weggehen oder sagen, sie wollen aufhören. Aber wenn sie locker bleiben, auch Riley Hennessy, dann werden sie gut genug sein, um dieses Finale zu gewinnen gegen Wien. Und wenn sie sich zu viel vornehmen und zu verkrampft sind und zu verkopft sind, so wie manche Leute hier im Podcast manchmal waren am Wochenende, dann wird es schwer, weil Wien ist ready.
Okay. Wird das Meisterstück von Riley Hennessy werden am Sonntag?
Komm, ich sage ja. Meinst du? Sage ja. Ich habe die Surge eh als Champion. Ich habe die Surge eh als Champion getippt. Nein, weil es ist natürlich auch immer schwer, sowas so zu sagen über einen Spieler. Wir schätzen ja auch die Beziehungen zu denen.
Ja, ja.
Und ich sage, er macht's. Ich sage, er macht's, weil das Positive lässt sich deutlich leichter sagen. Und ich habe eben meinen Ring schon in die Mitte
geworfen.
Danke, in die Hutmitte geworfen.
Genau, ja.
So,
und dann bleibt jetzt für Mattes seine Lieblingsrolle. Du darfst den Dolchstoß begehen. Wie denkst du darüber?
Musst du nicht eigentlich los?
Dann gehe ich jetzt.
Erling Haaland hier.
Gut. Du wirst natürlich schmerzlich vermisst werden. Oh, Mattes blendet sogar ein Goodbye ein. Hinter dir.
Wieso hast du so ein Foto von mir vorbereitet?
Ich kann euch nur noch mal empfehlen, da sonst natürlich Kontext fehlt, schaut diesen Spotify-Podcast mit Video. Adieu, Icke. Es ist ein großer Verlust, aber nicht für die Besprechung des Spiels am Samstag.
Ja, das danke, dass das ein großer Verlust ist.
Weil da warst du vor Ort, Mattes, und wir beide eben nicht. Deswegen kannst du das eh besser für uns einordnen. Du warst in Wien im Stadion Hohe Warte.
Naturstadion heißt es,
Naturstadion.
Das war für Lorenz Regler, den Experten an meiner Seite und mich, tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt an diesem Spiel.
Mhm.
Schaut euch das gerne mal an. Ich weiß nicht, können wir das einblenden? Können wir ein Foto von dem Stadion einblenden im Podcast? Oder
ja,
ist das
sicher.
Okay.
Aus dem Feed sollte das erlaubt sein. Ja.
Okay. Also auf beiden Seiten sind Tribünen, insgesamt waren knapp 6000 Zuschauer da, wurde uns gesagt. Hinter der Tribüne auf unserer Seite war aber eine, also 120 Yard lange und 30 Meter hohe Wiese, relativ schräg, also so wie man sich eine Waldbühne vorstellt. Es war einfach eine Wiese und am oberen Ende, an der oberen Kante dieser Wiese war unsere Kommentatorenkabine. Das bedeutet, also wir waren wirklich weit weg vom Stadion und wir waren wirklich hoch über dem Stadion. Es war wirklich ein seltsames Gefühl, das zu kommentieren, weil die Stimmung bombastisch gut war. Also ja. Sina hat uns mehrfach von unten gesagt, es ist ohrenbetäubend laut.
Es war laut.
Es ist nicht bei uns oben angekommen, was sich wirklich, wirklich strange angefühlt hat. Anders als in allen anderen ELF-Stadien.
Wo ihr deutlich näher dran sitzt.
Teilweise sitzen wir quasi mitten in den Fans, in Frankfurt zum Beispiel. In Stuttgart sitzen wir eine Etage drüber, aber auch da noch nah dran, in München. Erst als ich unten war und die Vikings ihren Viking-Clap gemacht haben, ist mir aufgefallen, oh, das muss anstrengend gewesen sein. 3-4 Stunden hier auf Feldhöhe sich aufzuhalten. Weil die Vienna Vikings Fans extrem laut waren.
Mhm.
Und das natürlich logisch, weil sie ein wirklich tolles Spiel gemacht haben, die Vikings selber. Ja. Sie aber auch von beiden Teams ein wirklich, wirklich starkes Spiel gesehen haben. Also Wien gewinnt mit 28-20. One-Score-Game, 8 Punkte Vorsprung. Das Spiel war aber, und da nehme ich mich nicht aus, für ganz viele Menschen, inklusive mir, mehrfach zwischendurch entschieden. Du warst ja leider nicht mit dabei, aber du hast zwischendurch immer geguckt. Hast du den Moment der Verletzung von Nordic Storm Quarterback Jadrian Clark mitbekommen?
Nee, ich habe ihn nicht live gesehen, sondern erst im Nachhinein. Und da wusste ich schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe mir da nochmal das ganze Spiel angeschaut. Aber ja, so mein erster Gedanke, wenn Jadrian Clark verletzt ist, ist das Spiel over.
Ja. Also, aber das ist vielleicht sogar gar nicht verkehrt, dass du es so rum gemacht hast, weil du wusstest, sie verlieren knapp.
Ja.
Und dann kommt eine Verletzung und wir zeigen sie euch jetzt gerade nochmal. Was genau er hat, ist natürlich noch nicht klar, aber es sieht aus, als müsste man ihm das Bein abnehmen. Also er humpelt ja nicht vom Feld. Er wird vom Feld getragen, da war überhaupt kein Druck auf seinem rechten Knie, auf seinem rechten Bein drauf, als er vom Feld geht. Zum Bild passt auch noch, dass die Nummer 17 links oben Glenn Tunga, dass er noch mit aufs Feld raufkommt und Clark mit vom Feld begleitet.
Der Tunga, verletzte Running
Back, der sich die Achillessehne gerissen hatte, vor der Halbzeitpause am ersten Spieltag. Also es war richtig der schöne Buchdeckel, der unschöne Buchdeckel, der vorne beginnt mit der Tunga-Verletzung und hinten dann zugemacht wird mit der Clark-Verletzung. Aber zwei Spielzüge später ist er wieder drauf. Ja. Er hat natürlich extrem unrund sich bewegt, aber die Highlights, es wurde immer hanebüchener. Also in diesem einen Play, wo der Backup-Quarterback drauf ist, wirft er einen 40-50-Yard-Pass links die Seitenlinie runter zu Brandon Bolio. Brillantes Play, brillanter Pass, brillanter Catch. Einige Spielzüge später wirft Clark auf einem Bein fast buchstäblich einen Touchdown. Und natürlich die gesamte zweite Halbzeit spielt er noch weiter und das Knie wird nicht besser, aber er wird besser. Es gab Rollout-Pässe, wo er 15 Yards nach hinten und nach rechts rausrollt, den Ball an die Seitenlinie wirft und Simon Fons, nicht Simon Fons, ich habe gelernt, Simon Fons, das durchgestrichene O ist ein Ö, den Ball sogar fast noch fängt. Es gab einen Ball, wo er kurz vor Schluss tief links Richtung Endzone wirft und wenn Fons den fängt, ist es ein Touchdown. Gut, Das war Holding, es hätte eh nicht gezählt, aber der hat sich in so einen unfassbaren Rausch gespielt. Und Lorenz hat nachher den schönen Satz gesagt, der hat sich bei mir gerade richtig viel Kredit erspielt. Ja. Nicht, dass er vorher schlecht war, absolut ja überhaupt nicht. Also er war MVP, hat 50 Touchdowns geworfen vor 2 Jahren, doppelter Champion mit Ryan Fire. Aber so kämpfst du nur, wenn du Footballspieler bist und sagst, mir ist meine Gesundheit gerade weniger wichtig als der Erfolg meines Teams. Und es gab auch noch einen Hit von Aaron Donkor. Also er hat seine Gesundheit bewusst aufs Spiel gesetzt und das hat fast funktioniert. Das war bemerkenswert, bewundernswert.
Ich finde das auch bemerkenswert, hast du gerade gesagt, weil er das im Pre-Game-Interview beim Warm-Up schon gesagt hat. Wollen wir uns das nochmal schnell anhören, was er da zu Sina gesagt hat?
Because of your huge success here in the European League of Football, some call you the GOAT of the ELF. So is it nice for you to be compared to Tom Brady? Do you see yourself like Tom Brady of the ELF?
Yeah, what a question. Eh? Thank you. Tom Brady's amazing. I actually grew up a Peyton Manning fan. Then he came to my hometown of Tampa and I turned into a Tom Brady fan even more. So for me to be compared to him, obviously that's a huge recognition, but that's not something I would ever give myself. We want to go out and win today. For me, you know, I said a long time ago, this season for me is about Coach Shoup and this new area of Europe, developing football there. And we've come a long way, but we didn't come this far to only come this far. We got to win today, make it to the championship for me to feel like it was a success. So, yeah, I'm not worried about the personal accolades, you know, the MVP nomination, Offensive Player of the Year, all that stuff. I mean, that's great. Obviously, that to me, that's a team award, though, for us to gel with, you know, outside of myself, Audrey and Joachim, nobody else really had played in the LF. This year, all Scandinavian locals. So, for me, just seeing the development of those guys, Simon Fons coming on, Eddie, there's so many guys to name, but that's where I feel the personal success, seeing guys grow with the game of football. It's been my passion, it's given so much of my life, and to now be playing in Europe, that's special.
Uff, jetzt hatte ich Glück, dass er wirklich darüber gesprochen hat. Als die Frage mit Tom Brady angefangen hat, habe ich erstmal gedacht, hat er das überhaupt gesagt im Pregame oder habe ich mir das eingebildet? Aber dass er halt sagt, die Frage fängt damit an, dass wir ihn scherzhaft mit dem Tom Brady der ELF quasi genannt haben. Oder
bewusst scherzhaft.
Ja, das wollen wir hier nochmal klarstellen. Aber einfach, er stand 3 von 4 Jahren, jetzt sind es 5 Jahren im Championship-Game. Diesmal ist er im Halbfinale gescheitert. Das andere Jahr ist er erst später dazugekommen. Also eigentlich hat er aus seinen Chancen wirklich das meiste gemacht. Aber es geht ihm nicht um sich. Das fand ich so geil, dass er aus diesem Vergleich mit Tom Brady sagt, hey, mir geht's hier nicht um mich, sondern darum, in diesem ersten Jahr mit Nordic Storm, mit diesen neuen Jungs, er spricht auch Föns speziell nochmal an, der halt wirklich ein Riesen-Piece für diese Offense war, gerade in der zweiten Hälfte der Saison, dass er es einfach für die machen will. Und das hat man wirklich, wirklich gesehen in diesem Spiel.
6 Catches, 81 Yards und 2 Touchdowns für Föns. Ja. Aber trotzdem, für mich war der Fokus auf Clark.
Ja.
Also natürlich hoffen wir, dass er nicht schwerer verletzt ist. Er hat mehrfach nochmal die Verletzung, für mich war das Spiel im Grunde da vorbei. Wien hat dann mit 2 Touchdowns geführt, aber Storm hat den Ball immer noch wiederbekommen. Also sie haben 2-mal innerhalb von 2-3 Minuten nach einem Vikings-Touchdown selber einen Touchdown erzielt und sind wieder reingekommen ins Spiel. Sie haben den Ball im 4. Viertel nochmal wiederbekommen, mussten ihn abgeben. Sie haben ihn nochmal wiederbekommen. Sie hätten ihn nochmal wiederbekommen.
Oh,
dann kam diese Schlüsselszene. Wir fokussieren uns natürlich darauf, auch wenn es nicht nur an dieser Szene lag, aber dass Benjamin Strait für die Vikings den Ball puntet und Luke Lennar ihm in die Füße rauscht, also ins Standbein rein. Völlig richtig, dass da die Flagge flog und dass es eine Strafe gab. Wien behält den Ball, ein weiterer First Down von Pajarinen. Aber sie waren, das illustriert, finde ich, ganz gut, wie dicht sie dran waren. Sie waren so dicht dran.
Ja.
Man mag gar nicht drüber nachdenken, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Clark sich nicht verletzt hätte, wenn Gott bewahre Tunga sich nicht verletzt hätte.
Das wollte ich vorhin auch sagen.
Was wäre das für ein Halbfinale geworden?
Junge, Junge, diese Offense, die ja wirklich die Stärke des Teams war,
ja,
bring da noch Glenn Tunga als Running Back rein. Boah, das wäre ein, es war so schon ein krasser Battle. Und du hast nochmal angesprochen, diese eine Szene, wir, leider bleibt am Ende das so ein bisschen hängen. Lorenz hat das auch sehr gut erklärt, es wird dir immer beigebracht in Special Teams, spring so schräg an dem Panther vorbei, dass wenn du nicht drankommst, nicht in das Bein vom Panther springst, sondern dran vorbei, das hat er direkt erkannt, dass das in dem Fall eben nicht so war, sondern er ist wirklich geradeaus und das sah auch echt schmerzhaft aus. Ja, dann war es halt vorbei, aber es war so ein enges Spiel und Props an Nordic Storm, die haben so Bock gemacht in diesen Playoffs und auch in den letzten Spielen davor gegen Rheinfire in Woche 17, sage ich wegen der NFL, Woche 14 muss es gewesen sein. Da ging es um nichts mehr. Und die haben sich mit Rheinfire noch so ein Battle geliefert in der Woche danach, in der Wildcard-Runde gerade wieder und jetzt im Halbfinale sich wirklich, wirklich teuer verkauft. Die haben Lust auf mehr gemacht.
Der Owner oder einer der Teil-Owner, Michael Planeta, hat hinterher noch mit uns gesprochen und er wirkte nicht fröhlich. Keiner wirkte fröhlich, auch Jadrian Clark nicht, auch John Shoup nicht, aber sie wirkten alle zuversichtlich und sie wirkten alle, und das finde ich sehr menschlich, weil ich das gefühlt wäre, wenn ich was Neues aufbaue und das funktioniert sofort fast perfekt, dann wäre ein Teil von mir zufrieden damit, dass es im ersten Versuch fast perfekt lief. Ja. Und sie machten alle den Eindruck, sie wissen, was sie erreicht haben, mhm, und sie wissen, unter welchen Umständen sie es erreicht haben. Einer der Umstände ist nicht, dass Dänemark, dass Kopenhagen so eine schöne Stadt ist. Das haben sie alle sehr, sehr genossen, haben sie uns auch immer wieder erzählt. Aber komplett neues Team. Wer weiß, was die mit einer weiteren Offseason machen. Also wir haben jetzt schon gehört von Coaches, dass deren Verträge verlängert wurden.
Mhm.
John Shoup, Brandon Noble zum Beispiel, ja, bleiben dabei. Noch eine andere Komponente, diese Emotionalität war überhaupt nicht drin im Spiel. Vielleicht, weil Clark verletzt war und sie wussten, sie brauchen sich nicht anschreien, sie sind ja eh schon schwer gehandicapt.
Ja.
Dafür hat Brandon Noble am Anfang einmal
Ausraster
geleistet, als eine gefühlt offensichtliche Pass Interference gegen Nordic Storm. Also
ja, eine Offensive Pass Interference.
Genau, also
und wurde. Also Props an Reese Horn, das wäre eine Interception gewesen, ziemlich sicher. Also ja, da verstehe ich, dass sie wütend waren, aber du hast recht, danach ist das so ein bisschen abgeflacht.
Aber, und jetzt schließt sich der Kreis, der durch die, also ich hatte auch mit Chronologie gerechnet heute, mhm, aber wir wollen natürlich vor allem über das Team sprechen, das jetzt am kommenden Sonntag eben im Championship Game steht, 14:30 auf Pro7 und Join gegen die Stuttgart Search. Zum zweiten Mal in Folge im Finale, zum dritten Mal in 4 Jahren der Franchise im Championship Game, die Vienna Vikings, nochmal 28:20 gewonnen. Sie waren das bessere Team, aber eben mit dem kleinen Sternchen dran, was wäre gewesen,
wenn? Und das war wieder ein klassisches Vienna Vikings Spiel, von denen haben wir dieses Jahr erstaunlich viele gesehen, ich habe das letzte Woche schon angesprochen. Es wirkt nicht super souverän, der Gegner ist noch lange im Spiel, aber am Ende gewinnen sie eben. Am Ende sind sie eben doch immer dieses Quäntchen besser als alle anderen. Und ich weiß nicht, ob das einfach so ein Killer-Mindset ist, was die haben, dass sie einfach diese Spiele immer erfolgreich zu Ende bringen, ob es manchmal auch ein Quäntchen Glück ist oder ob sie einfach so abgebrüht, ob sie wirklich so viel besser sind und nur halt im Scoreboard das nicht immer zu sehen ist. Ich weiß es nicht.
Abgebrüht ist, glaube ich, das Beste von den Adjektiven, das du gerade benutzt hast. Also sie waren besser, ja, aber ich glaube abgebrüht, das hat auch Lorenz gesagt. Ja, was wäre gewesen mit Clark, was wäre gewesen mit Tunga, aber ich meine, ja, okay, was wäre gewesen, wenn der Himmel blau gewesen wäre an dem Tag und es nicht geregnet hätte. Wären die Vikings nicht einfach 9 Stück höher gesprungen, wenn sie höher hätten springen müssen?
Das Gefühl habe ich eben auch oft bei diesem Team, einfach da es so oft dieses ähnliche Spiel gab, gegen Paris 2-mal, wo sie einfach am Ende zwar knapp gewonnen haben, aber irgendwie war es für sie auch klar, dass sie gewinnen. So ist dieses Selbstverständnis von diesem Team. Und das haben sie jetzt halt auch nicht zum ersten Mal gezeigt, sondern sie zeigen es halt über diese 4 Jahre hinweg.
Ja.
Ich glaube, sie haben jetzt in Regular Seasons insgesamt 3 Niederlagen in den 4 Jahren. Mhm. 2 im ersten Jahr und 1 dieses Jahr. In den letzten 2 Jahren haben sie kein Regular Season Spiel verloren.
Ich glaube, 49-5 ist die Statistik jetzt oder 50-5 sogar.
Ja, schon. Genau. Also ja. 3 und dann 2-mal in den Playoffs. Also ja, das ist wirklich unglaublich. Das ist einfach in der DNA bei denen, dass sie halt Gewinner sind. Also ja,
einzigartig in der ELF.
Ja.
Also es ist ein Team mit einer wirklichen DNA gibt. Also Stuttgart ist ein Schritt hinterher, weil Jordan Newman noch nicht so lange da ist wie Chris Kalake, der Head Coach der Vikings. Aber es ist wirklich bemerkenswert. Und die Statistiken, wir könnten so viel vorlesen. Also Ben Holmes, 24 von 33 für 260 Yards und 3 Touchdowns. Der war stark. Pajarinen, 20 Mal gelaufen für 92 Yards. Und das ist, schließt diese beiden Halbfinals nochmal auf eine andere Weise sehr, sehr schön zusammen. 4 Catches, 70 Yards und 2 Touchdowns. Yannick Meyer, der Österreicher, der bei den Stuttgart Search gespielt hat, jetzt zu den Vikings gegangen ist, der uns letztes Jahr schon erzählt hatte, dass im Jahr davor ihn schon die österreichischen Franchises angesprochen hatten, der jetzt eben mit diesen beiden Touchdowns und gerade der zweite war wirklich ein Yannick Meyer Special, Ball war überworfen, die Route zu tief geworfen oder er zu kurz gelaufen, aber es ist egal, weil er ist so schnell, er kann den Ball halt trotzdem noch erreichen und deswegen meiner Meinung nach verdient nachher unser Man of the Match gewesen und bei Sina am Mikrofon.
Man of the Match ist Yannick Meyer. Herzlichen Glückwunsch, das ist für dich. Und natürlich herzlichen Glückwunsch, ihr seid im Finale. Ja. Was geht dir durch den Kopf?
Ich bin mega froh, dass wir einfach gewonnen haben. Ich meine, es war ein hartes Spiel. Das Wetter war da ein bisschen nass, aber mit den unglaublichen Fans hier, mit meinem Fanclub.
Ja, vielleicht können wir gleich einmal rumschwenken, weil die jubeln da richtig die ganze Zeit
schon. Einmal zeigen, aber ja, die Unterstützung war mega heute. Ich bin einfach froh, dass wir im Finale sind. Ja, mehr ist nicht zu sagen.
Was war heute der entscheidende Faktor heute, dass ihr es geschafft habt gegen Nordic Storm?
Ich glaube, wir waren einfach sehr konzentriert. Wir haben uns sehr gut vorbereitet auf den Gegner. Und wir spielen für uns alle. Also wir spielen für each other. Und das ist Vikings Football. Und das haben wir heute gezeigt. Defense, Offense, Special Teams. Ja, alle können. Ja.
Und es wird ein deutsches Team im Finale stehen als Gegner. Stuttgart oder München? Auf wen hoffst du da? Ich meine, du kennst ja ein Team ganz gut.
Ja, ich hoffe natürlich drücke ich Stuttgart die Daumen, weil ich weiß, wir haben auch ein paar Leute aus Stuttgart die Daumen gedrückt. Also schaue ich mal das Spiel morgen an. Ich bin, Stuttgart natürlich, das war ein Duell mit meinen alten Freunden. Das wäre sicher lustig, aber ja, schauen.
Da hat er sich fast ein bisschen gegrämt, dass er jetzt Stuttgart gesagt hat. Also nochmal, das Spiel war natürlich am Samstag, das München-Stuttgart-Spiel erst am Sonntag. Da stand noch nicht fest, gegen wen sie spielen würden. Aber auch wenn sie sich gut verstehen und Louis Geier und Yannick Meyer jahrelang zusammengespielt, das sind gute Kumpels, dieses Gegeneinander ist, glaube ich, für wenn du wirklich gut befreundet bist, da macht Football für die Menschen, die nicht komplett durchdrehen, die nicht komplett einen anderen Mindspace finden, nochmal mehr Spaß. Mhm. Und Yannick Meyer, der ja so ein bisschen auch die tragische Figur war vor 2 Jahren, 2023 in Duisburg gegen Ryan Fire, der da einen langen Catch hatte, einen Touchdown-Catch. Oh,
und dann kriege Flashbacks.
Dann kommt der Linebacker noch hinterhergeflogen mit Superman-Pose und schlägt ihm den Ball raus für den Fumble kurz vor der Endzone. Also vielleicht der Schlüsselmoment dieses Spiels, der jetzt gegen sein altes Team von damals den Titel holen kann. Es gibt so viele Storylines für Sonntag. Wir wissen gar nicht, wir haben nur eine halbe Stunde Sendungsvorlauf, bevor das Spiel beginnt. Wir wissen gar nicht, wie wir das alles unterbringen können. Ja. Aber es ist geil, dass es diese beiden Mannschaften sind.
Absolut, absolut. Und das wird auch so ein geiles, enges Spiel am Sonntag. Also ich freue mich richtig, richtig drauf, weil also irgendwie sehe ich, das wird wieder so ein Fourth-Quarter-Spiel, wo, also das wird nicht 25-0 für ein Team zur Halbzeit stehen. Dafür sind einfach beide Teams zu gut jeweils, um das zu erlauben beim jeweils anderen Team. Hast du einen Tipp oder hast du irgendeinen?
Also ich glaube, dass Wien gewinnt, haben wir ja schon drüber gesprochen, einfach weil ich sie für das beste Team der Liga halte. Mhm. Nicht, dass Stuttgart ein schlechtes Team ist. Die Diskussion machen wir jede Woche beim Power Ranking. Aber Wien ist für mich einfach noch ein Stück besser.
Ja.
Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Wien dieses Jahr deutlich mehr Fans dabei haben wird auf der Tribüne als vergangenes Jahr in Duisburg. Ich weiß nicht, ob die Distanz da eine Rolle spielt, aber in Duisburg war es sehr Ryan Fire-lastig. Sie werden es.
Naja.
Letztes Jahr auf Schalke, meine
ich. Ja, genau. Aber ich meine, das ist trotzdem das Haupteinzugsgebiet von Ryan Fire. Also,
es waren aber noch Tickets. Also die Wien-Fans hätten ins Stadion kommen können. Es war nicht Ryan Fire-lastig, weil es so nah dran war in Duisburg. sie sind für mich das beste Team. Wie wird das Spiel laufen? Ich glaube auch, dass es knapp wird. Also, solange es nicht zu so drastischen, außergewöhnlichen Momenten kommt, wie dieser Interception-Holding, Safety in der eigenen Endzone, die zwei Pajarinen-Fumbles. Es lief ja alles gegen Wien im Championship-Game letztes Jahr. Und darüber brauchen wir jetzt nicht mehr sprechen, aber sobald es nicht solche außergewöhnlichen, kompakten, also schon schicksalhaften Schläge nur für ein Team gibt, wird es eng bleiben. Aber Wien wird sich vielleicht sogar ohne die großen spektakulären Zwischensprints, wird sich über 60 Minuten mit Konstanz durchsetzen.
Mein Eindruck ist so ein bisschen, oder mir macht das Sorgen, wie gut die Stuttgarter Defense war in diesen Playoffs bis jetzt und wie viel Mühe Wien damit hatte, dieses Nordic-Team endgültig wegzustecken vergangenen Samstag. 28 Punkte haben sie gemacht. Das ist gegen die Nordic Defense, die viele verletzte Spieler hat, jetzt mal unabhängig von allen Umständen, nicht viel. Im Postgame-Interview haben sie auch gemeint, ich glaube, Chris Kalake war das, der Head Coach, wir hatten da ein paar zu viele Free and Outs oder vielleicht war es sogar Ben Holmes, der Quarterback. Die waren nicht zufrieden, wie sie offensiv gespielt haben.
Gerade im vierten Viertel, als sie es hätten wegstecken
können. Genau, eben, du brauchst diesen Clincher, dann eben, sie hätten hinten raus nochmal punten müssen. So, also, irgendwie macht mir das Sorgen, ob die Wiener Offensive, so gut sie ist von den Namen her, die da auf dem Feld stehen und dieser Receiver-Core, also das hört gar nicht auf. Bierbaumer, ein Tight End mit NFL-Niveau beinahe, der war im IPP. Dann haben wir Reese Horn, einer der besten US-Imports auf Wide Receiver. Wir haben, hilf mir, Yannick Meyer, der unser Man of the Match war.
Jonathan Touré, Noah Touré, der nicht gespielt hat.
Der letztjährige Rookie of the Year. Also das auf dem Papier mit Ben Holmes als Quarterback, ist das wirklich so eine starke Offensive. Und dennoch tun sie sich hier und da zu schwer, finde ich. Und jetzt kommt Stuttgart, die München komplett im Griff hatten.
Ich finde das schön, dass wir so darüber sprechen können, weil es langsam das Gefühl macht, dass in der Ligaspitze es so breit ist, dass sich diese Storylines zu entwickeln beginnen. Denn dagegen kann ich, würde ich sagen, halten, sie haben 75 Punkte erzielt in zwei Spielen gegen Paris. Eine Defensive, die in manchen Statistiken sogar noch einen Schritt besser war als Stuttgart. Stuttgart macht vielleicht am allerbesten den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen, was Sacks angeht und was Interceptions angeht. Ich glaube, Prag hatte noch eine Interception mehr in der Regular Season.
Oh echt? Dann müssen die hinten raus.
Sogar schon.
Ja.
Paris hat die beste Third-Down-Statistik zum Beispiel gehabt und trotzdem hat Wien 75 Punkte in zwei Spielen gemacht. Das nochmal zu diesem Thema. Vielleicht springen sie dann noch ein bisschen höher, als sie es müssen. Meint ein Fernsehmacher, auch da schließen wir uns nicht aus, freut sich sicherlich, wenn am Mikrofon oder an der Seitenlinie jemand steht, der laut wird, der bunte Sprache benutzt, um es mal so zu umschreiben. Vielleicht hilft aber Wien gerade das, wenn sie immer ruhig sind, während eines Spiels, immer einen konstanten Puls haben, dann haben sie in Momenten, wie zum Beispiel vor einigen Wochen in der Overtime gegen Paris, noch die Möglichkeit hochzuschrauben. Das hat natürlich Stuttgart auch, das Argument, das ich gerade vorbringe, zerfällt also, sobald es meine Lippen überquert hat. Aber Wien lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und ich glaube, dass sie da, gerade jetzt, wo Stuttgart vor eigenem Publikum spielt, vermeintlich eigenem Publikum, dass sie da Stuttgart gegenüber einen kleinen Vorteil haben können.
Okay, aber die Lautstärke, wenn sie dann gegen über 20.000 Fans, die gegen sie anschreien, spielen müssen?
Es sind ja sogar 30 mittlerweile, wie wir gehört haben. Ob das dann alle Stuttgarter Fans sind. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel entscheidend stören wird. Das ist mein Eindruck von diesem Team.
Ich glaube irgendwie, einer der beiden Coaches, ich bin wieder schlecht vorbereitet, hat in dem Wien gegen Nordic Spiel gesagt, ich befürchte aber, es war John Schub, der Head Coach von Nordic Storm, dass es in den Playoffs halt so wichtig ist, auf den Ball aufzupassen, keine Turnover zu haben. Und dann haben wir eben diese Stuttgarter Defense, die die meisten Sacks in der Liga hat. Und dieser Druck auf den Quarterback, der ist das ja, was die Fehler auslöst. Warum sie am Ende auch die mit am meisten Interceptions eben abfangen. Ich glaube, dass das so ein Unterschied sein könnte. Weil wir haben zurückgedacht an die letzten beiden Championship Games. Yannick Meyer, Stuttgart gegen Rhein Fire damals vor 2 Jahren. das war so ein spielentscheidender Moment im Nachhinein. Und gleich war es bei den Vikings, das war kein Turnover in dem Sinne, aber ein Touchdown, den sie nicht bekommen haben durch die Refs, immer noch eine strittige Entscheidung gewesen letztes Jahr. Aber diese kleinen Situationen machen halt den Unterschied im Championship-Game. Und da sehe ich Stuttgart von diesem Potenzial, dass irgendeiner den Unterschied macht. Jetzt gegen München war es wieder Ben Wenzler mit einer wichtigen Interception. Da sehe ich die ein bisschen weiter vorne. Also die haben mehr Leute, die so dieses plötzlich über sich hinauswachsen und diesen wichtigen Einfluss da haben in der entscheidenden Situation vielleicht.
Gleichzeitig spielen sie gegen Wien. 5 Interceptions die ganze Saison.
Ja, ja, ja.
6 Fumbles oder ja. So, davon 3 von Holmes.
Es wird crazy spannend.
Es ist das perfekte Championship-Game.
So, mehr müssen wir nicht sagen. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage für dich zum Championship-Game.
Ja.
Ja, während du nochmal deinen Tipp einblendest. Oh, eigentlich muss Stuttgart gewinnen, nur damit deine Prediction von Saisonanfang nicht eintritt. Sonst müssen wir uns das bis in alle Ewigkeit anhören.
Danke, Christian. Das ist
eine
sehr lieb zu hören
von super wichtige Frage habe ich noch. Die ELF wird ja offensichtlich nicht von Gatorade gesponsert. Und daher frage ich dich, welche Farbe wird das Spaßgetränk haben, welches dem siegenden Headcoach, dem Headcoach des Siegerteams, nach dem Championship-Game übergeworfen wird? Übergeschüttet wird, Entschuldigung. Was ist dein Tipp, Mathis?
Lila.
Lila? Das ist ein sehr unkonventioneller Tipp.
Die Vikings bekommen lila Spaßgetränk. An ihrer Seitenlinie vielleicht?
Ich tippe auf weiß.
Weiß?
Ja.
Ist auch. Also durchsichtig. Also Wasser.
Nein, es gibt ja auch weißes Gatorade. Ich bin mal gespannt, was für ein Energy Drink an der Seitenlinie steht beim Championship Game. Wir werden es herausfinden.
Kann man das herausfinden?
Naja, wir werden es sehen in dem Moment, wo der Head Coach übergossen wird.
Die Einladung zum Sendehinweis.
Ach so. Ja, man kann es herausfinden, Mathis.
Wann und wo?
Gut, dass du fragst. Am Sonntag ab 14.30 Uhr auf Pro7 und Join. Wer übernimmt den Icke-Part? Ja.
Ich glaube, sparen wir uns an der Stelle.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hätte jetzt fast gesagt, die gesamte Saison über. Wir haben ja schon angefangen, also zumindest seitdem wir angefangen haben. Lieben Gruß an Christoph. Wir werden am Sonntagabend, vielleicht auch am frühen Montagmorgen, je nachdem wie lange unsere Sendung wird und wie lange der Feierabend danach wird, schon unsere Live-Reaktions-Review-Ausgabe hochladen. Am Dienstag wird es keine reguläre Dreierausgabe geben, wenn wir überhaupt aufnehmen, weil einer von uns quasi direkt von Stuttgart aus in den Urlaub fährt, weil du ja zuletzt noch nicht oft genug frei hattest. Magst du verraten, wo es hingeht?
Nicht. Ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Okay. Ich möchte auch überhaupt nichts mehr sagen, außer danke fürs Zuhören und jetzt kannst du noch einen schönen Abschlusssatz sagen.
Bis dahin. Ciao.